Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und das ist Folge 228 unseres Politik-Podcasts. Und heute wieder mal mit dem Thema, das wir lange nicht mehr am Start hatten, nämlich Corona. Zuletzt haben wir gesprochen im Juni darüber oder Ende Juli bei Folge 209. Dazwischen gab es viele andere Fragen, beispielsweise die nach den potenziellen Koalitionären, die nach der Bundestagswahl. Aber Corona steht, Sie wissen es alle, wieder auf der Tagesordnung und wir kommen nicht vorbei. Wir tun das heute zu dritt. Ich begrüße in Köln meinen Kollegen Martin Meyer aus der Wissenschaftsredaktion. Hallo Martin.
Hallo ihr zwei.
Und hier bei mir im Studio sitzt Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Hallo Claudia.
Hallo Volker.
Ja, ich meine, die Zahlen sind bitter. Ich schaue mal auf mich selbst. Ich bin doppelt geimpft. Ich habe gedacht, boah, jetzt wird es einfach. Jetzt kommen wir auf den Herbst. Die Zahlen werden noch steigen. Aber was wir seit einiger Zeit erleben, sind ja geradezu dramatische Zahlen. Heute mit dem Wert von über 37.000. Das sind die höchsten Neuinfektionen seit langem überhaupt. Beziehungsweise er liegt ja über dem Wert vom 18.12.2020. Da tut sich also einiges. Und die Stimmung, die wir doch die ganze Zeit hatten, war doch die, naja, eigentlich wird es besser. Selbst die Gesundheitsminister haben das vor wenigen Tagen noch fast so gesagt. Hören wir mal, was Klaus Holleczek noch vor der GMK-Konferenz gesagt hat.
Ich glaube, dass wir eine Dynamik im Moment erleben, die wirklich nicht vorhersehbar war. Eine Dynamik, die uns zeigt, dass wir unmittelbar handeln müssen und dass Augen zu und durch keine Alternative ist.
Heute haben Sie gehandelt, haben mehrere Beschlüsse getroffen, aber dass diese Dynamik tatsächlich nicht vorhersehbar war. Ich finde, das sollte mal unsere erste Frage sein. Martin, du aus wissenschaftlicher Sicht, ihr habt euch ja immer wieder intensiv damit befasst, konnte man wirklich sagen, dass diese vierte Welle, so wie sie jetzt auf uns zurauscht, vor wenigen Wochen noch wirklich kein Thema war?
Nein, kann man nicht sagen. Und ich muss echt sagen, ich habe mir heute auch die Gesundheitsministerpräsidentenkonferenz angeguckt und Gesundheitsminister, so heißt es, und Ministerinnen angeguckt. Und ich bin da ehrlich ratlos. Also ich habe täglich grüßt das Murmeltier. Die Wissenschaftler sagen uns ja seit anderthalb Jahren, was passieren wird. Und auch diese vierte Welle, dass wir in die Reihen schlittern, war klar aus vielen, vielen Gründen, über die wir sicher sprechen können. Aber dass das überraschend ist, das kann man wirklich nicht sagen.
Ja, aber die Botschaft war doch die ganze Zeit, ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft. Wir haben es mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun. Und das schien doch am Ende tatsächlich trotz der vielen Ungeimpften eigentlich eine überschaubare Größe zu sein. Man hatte doch immer die Vermutung, okay, den meisten, denen kann nicht wirklich mehr was passieren. Jetzt erleben wir das mit Impfdurchbrüchen, die zwar noch nicht massiv sind, aber sie sind da. Also eigentlich hatte man doch das Gefühl, ja, es bleibt problematisch, aber nicht mehr dramatisch.
Ja, es ist ja auch erstmal noch nicht dramatisch und es ist schon anders als vor einem Jahr, eben weil wir einen Impfstoff haben, aber zwei Sachen vielleicht nur. Wir haben halt immerhin noch eine relativ große Zahl in Deutschland von Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist eine große Zahl, das sind einfach weitere zweistellige Millionenzahlen, das ist das Erste. Dass es Impfdurchbrüche gibt, das war auch immer klar, weil der Impfstoff nicht zu 100% wirkt. Und ich glaube, was da ein bisschen manchmal durcheinander geht, das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung, ist immer wieder, wenn ich es erkläre, ist, je mehr Menschen geimpft sind, desto häufiger gibt es natürlich Impfdurchbrüche bei Leuten, die nicht geimpft sind. Also ich glaube, das muss man immer wieder sagen, stellen wir uns vor, 100% der Leute in Deutschland wären geimpft, gäbe es trotzdem Impfdurchbrüche, weil der Impfstoff nicht zu 1000 oder 100% funktioniert und dann wären die alle geimpft. Also da muss man auch so ein bisschen immer gucken, wie da gerade irgendwie mit Zahlen hantiert wird, ist so mein Gefühl. Aber wie gesagt, nochmal überraschend und es stört mich auch wirklich, wenn das aus der Politik inzwischen immer kommt. Ich weiß nicht, wie du das nimmst, du bist ja enger dran. Also mich stört es inzwischen.
Ja, ich würde schon sagen, bei der Politik dominierte tatsächlich eher der Hoffnungsschimmer. Die haben den politischen Druck gespürt, dass sich hier was lösen muss. Ja, da war ja auch vom Freedom Day immer wieder auch schon die Rede. Und dem sind sie schon ein gutes Stück weit nachgegangen, weil die Zahlen das ja in der öffentlichen Debatte auch eine ganze Weile hergegeben haben. Und die Politik sah sich tatsächlich immer in der Pflicht, da auch endlich nachzulassen. Ja, nicht umsonst hatte ja Jens Spahn erst vor wenigen Tagen die Debatte um das Ende der epidemischen Lage überhaupt angesprochen. Das war ja die Idee, dass es nicht mehr so dramatisch wird und dass man das alles handeln kann, dass es sich dann so schnell wieder umkehrt und wir jetzt wieder über Verschärfungen aller Orten reden, 2G, 3G-Regeln und dergleichen. Damit, glaube ich, hat man aus einem guten politischen Grund wahrscheinlich nicht gehofft, einfach in der Hoffnung, es wird vielleicht gut gehen. Also da ist Politik vielleicht dann doch auch einfacher, als es so aus wissenschaftlichen Kriterien heraus betrachtet werden kann.
Aber können wir denn sagen, vierte Welle gleich dritte Welle? Da würde ich doch ein großes Fragezeichen dran machen. Es sind ja nun mal, bei wie viel Prozent sind wir doppelt Geimpften? Über 70, oder?
67%, also immer noch nicht das Maß,
das
was
ist aber
eigentlich
doch
gewünscht
was
wäre.
Anderes als bei der dritten Welle oder bei der zweiten Welle, wo kaum jemand geimpft wird. Also können wir das alles gleichsetzen? Da würde ich ein großes Fragezeichen dran.
Das sollten wir vielleicht mal zuerst diskutieren. Also die Frage, es hieß ja immer, wir haben es mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun. Und jetzt sind wir tatsächlich immer wieder auch konfrontiert mit den Impfdurchbrüchen und der Frage, was ist mit diesen Menschen? Vielleicht sollten wir das erstmal ein bisschen ausdifferenzieren. Martin, an der Stelle, welche Rolle spielen denn die Impfdurchbrüche bei den Geimpften tatsächlich?
Also natürlich gibt es das. Erstmal muss man als erstes sagen. Jetzt muss man aber bei einem Impfdurchbruch immer dazu sagen, Impfdurchbruch heißt, jemand infiziert sich und er wird positiv getestet. Das heißt noch nicht, ist er jetzt schwer erkrankt.
Genau.
Und das ist genau das, was du auch sagst, Claudia. Das ist wirklich auch wichtig. Natürlich ist es anders als vor einem Jahr, weil die Menschen, die es wollen, und viele haben es ja auch gemacht, gerade bei den Älteren, die besonders gefährdet sind, wenn die doppelt geimpft sind, haben die jetzt einfach einen Schutz vor einem schweren Verlauf. Und das ist ja erstmal das Wichtigste bei einer Impfung. Also es ist ja ein Unterschied, ob man ins Krankenhaus muss oder einen Schnupfen kriegt. Das ist unangenehm, aber die Impfung wirkt da ja extrem gut. Und deswegen ist es anders. Und diese Impfdurchbrüche heißt also, es sagt noch nicht was über die Schwere des Verlaufs aus. Und wir können also immer noch sagen, es ist immer noch wirklich die Gefahr, ist für die Menschen da, die nicht geimpft sind. Das ist einfach immer noch die größere als für die, die geimpft sind.
Heißt aber doch im Umkehrschluss, dass wir diese Infektionszahlen und die täglichen Meldungen des RKI, sofern da auch dann Geimpfte dabei sind, doch etwas vorsichtiger betrachten müssen. Etwas andere oder eine andere Qualität hat es natürlich für die Ungeimpften, weil bei denen ist ja immer noch das Risiko groß, dass sie am Ende dann doch noch auf einer Intensivstation landen. Also kann man die Zahlen, die wir heute lesen, tatsächlich mit denen aus dem vergangenen Jahr voll vergleichen? Das war ja auch ein bisschen Claudias Frage.
Nee, ich glaube, das kann man nicht und das sollte man auch nicht so eins zu eins machen. Wobei ich persönlich ja glaube, ich weiß nicht, wie ihr das in Gesprächen erlebt, aber ich erlebe das so im Gespräch mit Freundeskreis, und wir sind auch alle zahlenmüde. Also jeden Tag irgendwie da Inzidenzen, hier Inzidenzen und so.
Ja.
Ich glaube auch, dass das uns im Einzelnen nicht mehr weiterhilft, sondern wir haben immer noch einfach ein Thema in Deutschland, eine vergleichsweise geringe Impfquote. Relativ viele Menschen sagen, ein Anteil sagt, ich lasse mich nicht impfen. Und in Umfragen sagen diese Menschen auch, ich mache das in den nächsten 8 Wochen nicht. Also das ist sozusagen jetzt einfach mal zementiert. Dann haben wir jetzt den Streit über Booster und so. Aber ich nehme schon auch wahr, dass da auch eine große Zahlenmüdigkeit ist. Ich weiß nicht, bei dir, Claudia, du hast ja auch viel Berlin unterwegs.
Ja. Wobei, um das gleich nochmal anzusprechen, du sagtest, die Menschen sagen, sie würden sich jetzt auch in der nächsten Zeit nicht impfen lassen. Interessanterweise eine Beobachtung. In Berlin sind ja 2 Impfzentren noch geöffnet. Mhm. Und die bleiben jetzt auch länger offen als ursprünglich geplant, nämlich erstmal bis Ende Januar. Und als jetzt die Zahlen so hochgingen vor ein paar Tagen, war es auch plötzlich voll in den Impfzentren. Ja, also da waren mehrere 800, glaube ich, in Tegel in der Messe. Es gab plötzlich wieder lange Schlangen. Also es scheint dann doch zu wirken, wenn es plötzlich wieder dramatische Zahlen gibt.
Das wurde ja heute deutlich auf dieser Pressekonferenz der Gesundheitsminister. Sobald eben diese Debatte über den sinnvollen Einsatz der Boosterimpfungen zugenommen hat, haben generell die Impfzahlen wieder zugenommen. Und Berlin hatte da tatsächlich einen kleinen strategischen Vorteil, diese Impfzentren noch offen gehalten zu haben.
Also Teil,
nur noch 2 an der Zahl,
genau.
Aber immerhin die beiden noch offen gehalten. Und das ermöglicht natürlich vielen sofort, sich dort anzumelden und einen Termin zu bekommen, was ja beim Hausarzt auch nicht immer von heute auf morgen geht. Währenddessen die Hausärzte auf der anderen Seite ja gesagt haben, ja, das, was jetzt an Boosterimpfungen bevorsteht, die 15 Millionen zumindest der Altersgruppe über 70, die STIKO ja vorgeschlagen hat, das könnten wir eigentlich problemlos organisieren, wenn uns der Bund bei den organisatorischen Fragen helfen würde.
Aber ist das nicht dramatisch? Also ich will jetzt nicht immer der Motzer hier sein in der Runde, aber es ist nicht dramatisch. Nach 1,5 Jahren haben wir es nicht geschafft. Also jetzt seit 9 Monaten kann man impfen. Was hat eigentlich Jens Spahn in den letzten 9 Monaten gemacht, damit man das in unserem komplexen Gesundheitssystem nicht vereinfachen kann, damit nicht irgendwie jedes Bundesland da eine Seite programmiert, die Hausärzte sagen, ja, das schaffen wir schon, dann sagt aber der Präsident der Ärztekammer, ja, die Impfzentren wären schon auch nicht verkehrt. Und ich denke dann immer an meine fast 80-jährigen Eltern, die sich um diese Sachen selber kümmern müssen und jetzt auch nicht so im Internet irgendwie affin sind, wie kompliziert das ist. Ist das nicht dramatisch, dass wir das nicht hinbekommen haben?
Ja, das ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Ne? Das darf man ja nicht vergessen, weil die Impfzentren, die sind ja noch bis Ende September, soviel ich weiß, zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von den Ländern finanziert worden. So, dann hat der Bund gesagt, wir wollen nicht mehr finanzieren, weil der Bund davon ausging, das übernehmen jetzt alle die Hausärzte. Hausärzte läuft über die Regelfinanzierung, ja, Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung und so weiter. Also, wenn jetzt die Impfzentren weiter offen bleiben sollen, dann müsste der Bund auch wieder sagen, wir beteiligen uns zum Beispiel. Ne? Also,
das ist ja eine Forderung, die auch klargestellt wurde. Genau. Auch seitens der Länder. Der Bund ist dann natürlich zurückhaltend, weil er die Finanzierung erstmal eingestellt hat. Währenddessen, dass bei den Hausärzten die Finanzierung weiterlief, das Einzige, was die Hausärzte eingefordert haben, war tatsächlich, wir haben Probleme, das zu organisieren, die Leute einzuladen, die jetzt zu einer dritten Boosterimpfung kommen sollen. Wobei ich da auch ein bisschen skeptisch bin, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass jeder Hausarzt seine Patienten eigentlich kennt und weiß, wen man da einladen müsste und sollte.
Die Kassenvertreter haben mir doch immer erklärt, die Hausärzte sollen impfen, weil sie es besser können. Also irgendwie weiß ich jetzt also irgendwie passt das nicht so zusammen.
Ja, am Ende geht es tatsächlich immer wieder dann doch ums Geld, denn dann noch da wurde gemotzt, dass diese 20 Euro, die die Hausärzte bekommen, dann vielleicht doch ein bisschen wenig sind für den Aufwand. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch wieder mal Überzeugungsaufwand leisten muss, weil die Politik für Irritationen sorgt, wer nun ab 60 oder ab 70 da noch sich eine Boosterimpfung holen soll. Also da werden natürlich auch immer wieder sachfremde Spielchen ausgetragen. Die gehören leider einfach zu diesem System dazu.
Und zumal ja die Ärzte, die in den Impfzentren arbeiten, die bekommen ja viel, viel mehr Geld für eine Impfung. Die bekommen ja 100 Euro oder zum Teil noch mehr.
Was mich aber auch bei der ganzen Debatte überrascht hat, und darüber sollten wir vielleicht auch mal reden, dass diese Booster-Impfung jetzt dann doch so schnell so eine große Bedeutung bekommen hat. Mhm. Weil eigentlich gingen wir doch vom Vierteljahr noch davon aus, okay, ich habe jetzt die zweite Impfung. Ich bin jetzt erstmal, so steht es in meinem Impfausweis, relativ bis zum kommenden Jahr geschützt. Und dann stellt sich vielleicht mal die Frage einer dritten Impfung oder einer Auffrischungsimpfung. Dass das jetzt aber so schnell geht, was sagt uns denn das eigentlich? Und das ja nicht nur bei den Älteren. Es gibt auch schon Impfdurchbrüche bei den Jüngeren, die nicht von der Hand zu weisen sind, auch wenn da am Ende jetzt keine schweren Krankheitsverläufe stehen. Aber eigentlich sagt das doch, dass offenbar die Wirkung der Impfstoffe dann doch nicht so ist, wie wir uns das erhofft hätten und uns länger schützen vor dem Virus.
Also vielleicht ist es nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Ideal wäre es ja gewesen, zweimal impfen und es hält für immer. Das wäre sozusagen ja das Tolle gewesen. Solche Sachen gibt es ja auch beim Masernimpfstoff zum Beispiel ist es so. Also ne, wenn man da vollständig geimpft ist, gilt es eigentlich, sagt man, für ein Leben inzwischen. Das ist bei Corona nicht so. Das war auch im Vorfeld klar. Die Studienlage ist da so ein bisschen noch nicht hundertprozentig eindeutig. Es gibt eine große aus Israel und die geht in diese Richtung, dass man sagt, also nach 6 Monaten nimmt der Schutz ab. Er ist immer noch da und er schützt immer auch noch gut vor schweren Verläufen, aber es nimmt offenkundig ab und deswegen ist man bei der Frage, sollte man boostern oder nicht. Mit den Zahlen, ich erspare die euch jetzt, ich wäre da auch vorsichtig, die müsste man sehr genau einordnen, führt vielleicht zu weit hier an der Stelle. Was ich aber glaube beim Thema Booster eben nochmal interessant finde ist, und vielleicht lässt sich es auch nicht verhindern, also die STIKO sagt ja, ab 70 soll es jeder machen. Genau. Jens Spahn sagt, jeder, der will, kann es machen. Diese 70 ist jetzt die Grenze in Deutschland. In Großbritannien ist die bei 50. Da merkt man schon, da ist natürlich auch so eine Spanne drin. Und ich würde das wirklich im Moment runterbrechen zu sagen, bei Älteren, bei denen das Immunsystem, ich sag's mal flapsig, nicht mehr ganz so gut funktioniert, da ist das Boostern wirklich wichtig, das zu machen. Bei Jüngeren ist es wahrscheinlich so ein bisschen eine eigene Entscheidung, wo man sagen muss, wie groß ist jetzt das Risiko? Ist nicht null bei der Impfung, aber sehr, sehr gering. Der individuelle Nutzen ist nicht mehr so groß wie bei einem Älteren. Da kommt es, glaube ich, auch ein bisschen dann davon ab, wie man selber sozusagen Risiko und Nutzen für sich selbst abwertet oder gegeneinander
rechnet. Aber Martin, da kommt jetzt neben dem medizinischen tatsächlich noch ein juristischer Grund dazu. Die Ärzte haben in den letzten Tagen immer wieder darauf verwiesen, sofern die STIKO an ihrer Empfehlung ab 70 festhält, ist es am Ende für Sie justiziabel, wenn Sie einen jemand impfen, der jetzt nur 60 ist und wo es dann möglicherweise Folgeschäden gibt, dann hätten Sie dieses Risiko, dieses juristische Risiko zu tragen, weil Sie durch die Empfehlung der STIKO nicht abgesichert werden. Also auch da gibt es offenbar eine Lücke, die es den Ärzten zumindest schwierig macht, jetzt einfach so aufs Geradewohl der Empfehlung der Gesundheitsminister zu folgen, die Sie ja heute auch wieder ausgesprochen haben, ab 60 und vielleicht auch schon früher, also jeden nach 6 Monaten zu impfen, sofern die STIKO das nicht anpasst. Und dieser Konflikt bleibt ja für die Ärzte zumindest auch bestehen.
Wobei ich da, also das habe ich schon vor einem halben Jahr mal gehört, das müssen wir an den Justiz-Podcast auslagen, ich weiß es nicht, ich habe das auch schon mal vor einem halben Jahr gehört, aber da haben auch Juristen zu mir gesagt, das stimmt nicht, weil die STIKO ja eine Empfehlung gibt und das hat nichts mit der rechtlichen Verpflichtung oder dem Haftungsrisiko der Ärzte zu tun. Ich kann das sage ich jetzt nur, Volker, ich weiß es nicht, was da am Ende des Tages stimmt. Sicher ist es, er ist zugelassen, er wird finanziert, also wichtig ist die STIKO ja eigentlich immer dann, bezahlt es die Krankenkasse oder nicht, das ist beim Impfstoff jetzt keine Frage, weil der ja vom Bund bezahlt wird und auch die Spritze, also die 20 Euro beim Hausarzt, das zahlt ja auch der Bund mit Steuern. Also sozusagen jeder, der will, kann es machen und ich bin jetzt nicht derjenige, der sozusagen zum Impfen ja aufrufen muss, das müsste der Gesundheitsminister machen, da frage ich mich auch, wo da die Kampagnen sind und ob die zielgerichtet sind, aber also ich bin ja nicht irgendwie die PR-Maschine des Gesundheitsministeriums, ich erkenne die nicht so wirklich, sondern ich kann immer nur die Faktenlage in den Raum werfen und da kann man halt sagen, für die Älteren ist es wissenschaftlich wirklich eindeutig zu sagen, das ist ein Nutzen, sich zu boostern.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon erlebt, dass es Verschärfungen in den ersten Bundesländern gibt. Baden-Württemberg hat angezogen, Bayern zieht an. Claudia, wie sieht das in Berlin beispielsweise aus? Berlin war ja immer so ein bisschen hinterher, hieß es ja lange Zeit. Sind die jetzt bei den Verschärfungen vorne dabei oder sagen sie, naja, wir haben die Impfzentren offen, die Menschen können sich impfen lassen, hier läuft es im Moment eigentlich relativ gut.
Pass beantragen geht nicht, aber impfen kann man.
Also mit dem Impfen, jetzt muss ich mal mich hier in die Bresche schlagen, für Berlin hat es super funktioniert und zwar sehr viel besser als in vielen anderen Bundesländern. Und hier haben auch schon alle über 70 in den nächsten Tagen einen Brief im Briefkasten. Die sind schon alle unterwegs mit dem Aufruf zum Boostern. Aber was die Regeln angeht, da ist noch nichts verschärft worden, außer die Testpflicht jetzt in den Pflegeheimen, genau wie in Brandenburg, in anderen Ländern. Nach diesem, unter anderem diesem einem sehr, sehr schweren Fall in der Schorfheide, Werbellinsee, wo ja 12 Personen gestorben sind, weil das Personal wohl nur zur Hälfte geimpft war. In Berlin wird jetzt drüber nachgedacht, zum einen die Regeln für die Veranstaltungen zu verschärfen. Das heißt, da die Zahlen nach unten abzusenken, wie viele maximal teilnehmen können. Und es wird darüber nachgedacht, ist aber noch nicht beschlossen, möglicherweise in einer Sondersitzung des Senates in der nächsten Woche, generell die 2G-Regel einzuführen. Eventuell
in
sogar,
Sachsen und in Bayern
da ist
und Baden-Württemberg
so, teilweise. Ne? Beziehungsweise sogar noch verschärft in bestimmten Bereichen 2G+. Das heißt, selbst die bereits geimpft sind, müssen sich dann nochmal testen lassen.
Du hast jetzt gerade die Pflegeheime angesprochen. Die Gesundheitsminister haben sich heute gegen eine Impfpflicht des Personals in den Pflegeheimen oder generell im Gesundheitswesen ausgesprochen. Würdet ihr das auch so sehen oder gibt es aus eurer Sicht klare Stimmen dagegen, dass man sagen würde, nein, zumindest diese Gruppe müsste definitiv geimpft sein?
Ich bin voll für die Impfpflicht.
Grundsätzlich, generell?
Ja. Nein, also in diesen Bereichen wie Krankenhäuser und Pflegeheime, auf jeden Fall Schulen auch, ja.
Also, ich habe es gerade so kommentiert, auch für unseren Kommentar heute Abend, dass ich gesagt habe, das hätte man nur machen können, wenn man vorher schon sich für eine allgemeine Impfpflicht entschieden hätte. Und darauf hat die Bundesregierung verzichtet, aus bewusstem Grund. Und jetzt einzelne Berufsgruppen auszulösen und sagen, aber in den Bereichen muss geimpft werden, ja, wo die Einträger möglicherweise mittlerweile auch Besucher oder auch bereits geimpfte Mitarbeiter sein könnten, halte ich das nicht für angemessen. Ich halte dann eine verbindliche Testpflicht für richtig, aber keine Impfpflicht für das Personal.
Also das sehe ich anders, weil ich finde schon, man kann erwarten von Menschen, die die Fürsorge übernehmen, also Krankenpfleger, Altenpflegerinnen, die ja auch eine Verantwortung haben, dass die sich impfen lassen müssen. Ich finde, das kann eine Gesellschaft erwarten und ich finde, das kann auch ein Arbeitgeber erwarten, tatsächlich. Würde ich wie Claudia sehen.
Ja, ich kann appellieren, aber ich, also mit der Verpflichtung habe ich meine Schwierigkeiten.
Ich verstehe das auch mit der Impfpflicht. Das ist ja auch wirklich so ein wahnsinnig heikles Thema.
So politisch so aufgeladen, ne?
Total. Mhm. Und ich finde es interessant, dass es so aufgeladen ist, weil politisch fordert es ja niemand. Aber das fand ich heute interessant, dass Jens Spahn das gesagt hat, dass er gesagt hat, wir reden ja schon über die Impfpflicht, da gab es noch gar keinen Impfstoff. Also wirklich eine allgemeine fordert doch keiner, oder?
Nein, die Debatte gab es ganz am Anfang. Die wurde damals quasi auch umgangen. Auch immer natürlich aus der Sorge der Politiker, dass die Widerstände am Ende zu groß werden. Und die Begründung, die es dann heute gab mit Blick auf die Pflegeberufe, die fand ich tatsächlich dann auch einleuchtend. Diejenigen, die sich jetzt nicht haben impfen lassen, werden alle ihre persönlichen oder wie auch immer hergeleiteten Gründe haben. Es ist dennoch ein hoher Teil. In dem Heim in Brandenburg waren es offenbar 50%. Die alle werden ihre Gründe haben, die ich jetzt hier nicht erörtern kann. Wenn man aber hingeht und sagt, jetzt besteht eine Impfpflicht, dann müsste man tatsächlich mit einer enormen Flucht aus diesen Bereichen rechnen, dass die Leute sagen, also jetzt reicht's jetzt nicht mehr mit mir. Und dann hätte man in dem ganzen Bereich, auch auf den Intensivstationen beispielsweise, da sind aber offenbar mehr geimpft, doch erhebliche Probleme, überhaupt noch Pflegepersonal zu finden. Und das kann man in so einer Situation, finde ich, nicht wagen. Auch wenn man eine grundsätzliche, also da meine ich, da hätte man vorher eine grundsätzliche Debatte über eine Impfpflicht für alle führen müssen. Dann sähe die Lage vielleicht etwas anders aus. Aber jetzt aus so einer Not heraus und aus solchen dramatischen Fällen heraus das zu fordern, halte ich für nicht angemessen.
Was ich jetzt wichtig fände, ist ein bisschen auch die Kontrollen wieder anzuziehen, ja, was diese 2G-Regeln angeht.
Also das ist ein schöner Punkt.
Also wenn ich hier in Berlin abends essen gehe oder auch mal in einen Café gehe, wo ich theoretisch A, meinen Impfausweis vorzeigen müsste und B, mich einchecken müsste. Also ich behaupte mal, nur in einem von 10 Fällen fragt mich jemand danach. Und das finde ich wirklich ein Unding.
Ich bin hier noch nicht einmal ernsthaft kontrolliert worden. Ich bin nur immer gefragt worden, ob ich dann geimpft sei. Sobald ich das bejaht habe, war die Sache okay. In Baden-Württemberg, wo ich zuletzt war, musste ich tatsächlich in jedem Lokal einen Impfausweis bzw. ein Dokument vorlegen, ob das denn auch stimmt, was ich da behaupte. Und da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Und das soll ja jetzt verschärft werden. Nur die Wirte auf der anderen Seite, ich sehe auch die Wirte, die sagen, ja, ich bin doch hier nicht für die Kontrolle zuständig und leg mich doch mit meinen Gästen an. Das ist ja meine Kundschaft, von denen möchte ich gerne am Abend noch ein Geld sehen und die möchte ich gut bewirten oder was auch immer. Und jetzt soll ich hier auch noch die Kontrollfunktion übernehmen.
Sie sollen das nicht also jetzt übernehmen, Sie sollten das schon vor einer ganzen Zeit übernehmen.
Ja, aber auch da bleibt natürlich ein Widerspruch, wo viele sagen, also bevor ich mich jetzt hier mit Martin Meyer anlege oder mit dir anlege, Claudia, dann lasse ich es lieber und glaube dir und
aber es gibt ja welche, die das machen und das erlebe ich auch in Berlin. Also die lassen sich das zeigen und man muss sich da einchecken. Das kann man simpel machen. Nicht die Luca-App, die ist ja nicht sehr datenschutzkonform, aber es gibt die andere App über die Corona-Warn-App. Da kann ich einchecken. Das dauert 30 Sekunden. Damit hat der Wirt überhaupt nichts zu tun und die Kellner müssen einfach nur mal auf mein Handy gucken, ob das Impfzertifikat stimmt. Das ist keine Arbeit, wirklich nicht.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich diesen Konflikt mit politischen Appellen nicht gelöst bekomme. Ja, es wird Wirte geben, wenn wir bei den Wirten bleiben, die nehmen das ernst. Es wird welche geben, die sagen, ich trage diesen Konflikt mit meinen Kunden nicht aus.
Ich kann das auch verstehen, aber ich finde, für mich ist es exemplarisch so auch so ein Gefühl, was ich seit anderthalb Jahren habe. Es ist natürlich auch immer so eine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind sehr gut auch immer in Befindlichkeiten. Also mir ist nicht danach, mich impfen zu lassen, mir ist nicht danach, mich testen zu lassen, mir ist nicht danach, das zu kontrollieren, keine Maske zu tragen und so. Und manchmal denke ich mir, also wir haben anscheinend alle zum Glück, also jetzt in unserer Generation, keine Krisen erlebt und haben das vielleicht auch ein Stück weit verlernt. Und mir fehlt manchmal auch so ein bisschen nochmal das Verständnis, was ich finde, was wir am Anfang stärker in der Pandemie hatten, dass es eben wirklich so eine Ausnahmesituation ist, wo man vielleicht auch ein Stück weit eben zusammenstehen muss und wo man dann vielleicht im Zweifel halt auch Sachen mal machen muss, die einem nicht so passen und dann man als Wirt auch sagen muss, tut mir jetzt leid, aber ich muss das Impfzertifikat angucken. Gestern zum Beispiel, ich war hier in Köln mit Kollegen unterwegs und unserem Volontär ist das Handy geklaut worden und der hat das Impfzertifikat natürlich nur digital und der musste gehen und die war ganz rührig irgendwie, die Kellnerin, und hat ihm irgendwie noch ein Wegbier mitgegeben und hat gesagt, es tut mir jetzt total leid, aber du kannst jetzt nicht hier drin bleiben. Und das fand ich irgendwie, ich fand es schade für ihn und fand es gleichzeitig auch schön, weil ich mir dachte, es hatte was Charmantes und hat es aber trotzdem ernst genommen. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir das vielleicht alle wieder ein bisschen mehr entdecken.
Bin ich total auf deiner Seite. Also wenn ich unterwegs bin, abends auch, ich bedanke mich dann auch. Und ich sage, super, dass sie das kontrollieren.
Mai auch, ja.
Ich würde mit euch gerne noch eine andere Frage diskutieren, weil das überschneidet sich hier auch und hat ja auch in den letzten Tagen für viel Irritation gesorgt. Jens Spahn war ja der Erste, der auch hier im Interview der Woche im Deutschlandfunk angeregt hat, auf die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verzichten, dass man die nicht mehr brauche. Die Koalitionspartner haben das jetzt aufgegriffen. Das soll ja jetzt schon in der kommenden Woche diskutiert werden mit einer Vorlage, dass es eben die Notverordnungen in Anführungsstrichen, also wie Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und dergleichen nicht mehr geben soll. Ansonsten aber wollen sie dafür sorgen, dass es Übergangsregelungen gibt, eben mit 2G-Optionen, im Regelfall aber mit 3G-Optionen. Was haltet ihr von dieser Debatte? Da wurde jetzt, steht jetzt so der politische Vorwurf im Raum, die wollten eigentlich damit die Pandemie beenden, aber nüchtern betrachtet wollen sie nur für eine Übergangsregelung sorgen. Trotzdem hat das für viel Irritation gesorgt. Nehmt ihr diese Irritation wahr oder ist das nur eine, die jetzt uns als politische Beobachter betrifft?
Also ich finde das den falschen Weg, weil natürlich dann der Eindruck kommt, ja, es ist alles nicht so schlimm. Und der zweite Punkt wird sein, dass die Länder, die ja sowieso jedes Land ihr eigenes Ding macht, da noch weiter im Zweifel auseinanderklaffen, was jetzt die Bekämpfung der Pandemie angeht. Also das ist jetzt mein Eindruck.
Also mein Problem ist immer, es war ja so, ne, also es gab ja, am Anfang hieß es ja immer, das sollen alles die Regionen vor Ort machen, weil die können auf die Situation eingehen. Dann gab es aber diesen riesen Wunsch, dass es einheitlich geregelt wird. Dann gab es Bundesnotbremsen und so. Jetzt verkehren wir uns davon wieder ab. Also jetzt nur ich als Bürger muss sagen, ich habe irgendwie dann inzwischen, meine Eltern leben in Bayern, jetzt bin ich in Köln, sonst lebe ich in Berlin. Ich habe das Gefühl, ich muss davor immer 3 Dokumente durchlesen, um zu wissen, was wie jetzt wo geht und so. Also ich finde so ein einheitliches Vorgehen per se auch besser. Und ich glaube auch, was du sagst, Claudia, es entsteht wirklich so der Eindruck, es ist jetzt rum, wenn man sozusagen, das klingt ja auch, ne, die epidemische Lage, Notlage nationaler Tragweite beendet. Ich weiß auch nicht, ob das so ein kluges Signal ist.
Ich meine, Ich sehe es wie immer ein bisschen anders. Ich halte dann wieder mal dagegen. Wenn ich jetzt hier die Farbenspiele mir angucke und sehe, dass hier Bayern und Sachsen hochgefährdete Landkreise sind, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen sieht es ganz anders aus, dann sage ich, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, ich muss die nicht alle über einen Kamm scheren. Ich brauche vielleicht ein gewisses Setting von Grundregeln. Und das hat man ja jetzt mit 2G und 3G. Das hätte man ja jetzt. Und die muss ich aber dann je nach Lage in Landkreis oder in Bundesländern dann anwenden. Und das heißt ja nur, ich brauche letztlich nicht mehr als ein kleines Grundsetting, worüber sich alle im Klaren sind. Nach dem Motto, wenn die Infektionsraten steigen, dann gilt 2G oder auch wenn es noch schärfer wird, 2G. Aber darüber hinaus muss ich eigentlich nicht viel klären. Und vor allen Dingen brauche ich keinen Lockdown und keine nationale Notlage mehr, zumal sich die Situation ja grundsätzlich verändert hat durch die Impfungen. Viele sind ja doch im Moment recht gut geschützt. Und das ist eine ganz andere Situation als im Herbst des vergangenen Jahres, als noch kein Impfstoff wirklich in Sicht war und wir alle davon ausgehen müssten, wen es erwischt, der ist dann möglicherweise hochgefährdet.
Aber mir geht es um das Signal und das finde ich das Falsche, wenn plötzlich behauptet wird, wir haben hier keine, es ist alles nicht mehr so schlimm und womöglich machen wir noch diesen Freedom Day und in dem Moment, wo ich diese bundesweiten Regelungen außer Kraft setze, setze ich dieses Signal und das finde ich falsch.
Sie werden ja nicht außer Kraft gesetzt. Die Idee dahinter ist ja, dass es zu einer Verlängerung bis März kommt, allerdings in einer abgeschwächten Form. Das ist ja die Grundidee dessen, was jetzt die potenziellen Koalitionspartner durchsetzen wollen.
Aber ich frage mich halt auch immer, wie die Kommunikation ist, ne? Und die ist ja so vielstimmig, ist sie ja ohnehin im Konzert, einfach in einem föderalen Staat, muss sie ja auch sein, verstehe ich auch. Aber sie ist es beim Impfen gewesen, wer soll boostern, wer soll nicht boostern. Sie ist es bei Regeln gewesen und so. Und deswegen finde ich auch diese Frage, ob das ein gutes Signal ist. Ich würde da auch wirklich ein Fragezeichen dahinter machen, weil ich glaube, es ist einheitlicher zu sagen, in ganz Deutschland gilt auf jeden Fall erstmal 3G bis Tag X. Und ich persönlich finde auch, bei aller Liebe, also da kann ich auch keine Einschränkungen erkennen von Grundrechten, ob man genesen, getestet oder geimpft ist, wenn man in eine Kneipe gehen will.
Aber damit beschreibst du ja genau das, was offenbar jetzt auch kommen soll. Also es
dann
soll
habe ja, aber ich es auch noch nicht richtig verstanden. Gut, dass du es erklärst.
Es sollen ja tatsächlich nur, also der allgemeine Lockdown soll nicht mehr da sein, es soll keine allgemeinen Schulschließungen mehr geben, aber dass man regional reagiert, das bleibt ohnehin bestehen. Und die Grundregeln bleiben tatsächlich 3G für alle und 2G in Ausnahmesituationen. Das sollen offenbar bis Ende März die Nachfolgeregeln sein. Und der entscheidende Punkt, und da ist ja dann wieder auch diese politische Debatte, dass das künftig von den Parlamenten und nicht mehr einsam und verlassen auf einer Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wird und dass ein Gesundheitsminister keine Sonderrechte mehr haben soll. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, um die es geht, dass das natürlich durch diesen Begriff epidemische Lage von nationaler Tragweite und sowas ein gewisses Gewicht bekommt, ja, deren irritierend wirkt in der politischen Debatte. Ich glaube, das geht damit einher, das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber die politische Absicht ist für mich zumindest erstmal klar und nachvollziehbar.
Aber es versteht ja kein Mensch.
Das bleibt leider das Problem, aber das hängt auch damit zu, hat auch damit zu tun, dass Begriffe gewählt werden für bestimmte Regulierungen, die für den gemeinen Bürger nicht nachvollziehbar sind. Ja, was bleibt? Ich finde, wir wissen es nicht genau, was bleibt. Wir werden in die nächsten Monate reinstolpern, wie wir zuvor auch gestolpert sind. Also die hoffnungsfrohen Sommermonate sind zumindest vorbei. Wie sind denn eure Perspektiven, eure Wahrnehmungen, was den kommenden Winter angeht, Claudia?
Ich bin ganz gelassen.
Und du, Martin?
Ich bin persönlich auch gelassen, weil ich die Menschen in meinem Umfeld geimpft weiß und sich weiterhin irgendwie ein Stück weit vorsichtig verhalten. Das bin ich auch. Wie das insgesamt sich entwickelt, da bin ich, ich sag mal, nicht so entspannt, weil ich glaube einfach, wir bewegen uns wieder mehr. Also wir werden mit weiter sehr hohen Zahlen leben müssen. Und das bedeutet einfach auch, je mehr Zahlen wir an Infektionen haben, desto mehr Menschen werden an dieser Krankheit erkranken. Und das ist einfach jetzt was, was ich per se nicht schön finde. Und mich macht es manchmal einfach traurig, dass ich so das Gefühl habe, es gibt immer noch Leute, die denken, es ist so ein Schnupfen und gehen so ein Risiko ein und werden möglicherweise dann vielleicht eines Besseren belehrt, was ich furchtbar fände. Das macht mir manchmal so ein bisschen Sorgen.
Ich bin auch etwas weniger gelassen. Ich war bis vor wenigen Wochen noch relativ optimistisch, so in der Annahme, zweifach geimpft, da kann eigentlich nichts passieren. Aber mich irritiert seit einiger Zeit dann doch die steigende Zahl der Impfdurchbrüche, auch bei jüngeren Bekannten, wo ich das jetzt schon erlebt habe. Alles nicht dramatisch, aber man hatte eigentlich die Hoffnung, dass das nicht so wird, wie es sich jetzt abzeichnet. Insofern macht man sich auch schon über Boostern Gedanken. Ich werde da auch nicht der Einzige sein, zumal ich hier auch schon in unserer Runde ein bisschen älter bin. Aber insofern bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es dann doch glimpflicher abgeht, als die Zahlen das im Moment jedenfalls erwarten lassen. Das war zumindest jetzt Folge 228 von unserem Politik-Podcast aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Wie immer sind Anregungen, Kritik und Hinweise erwünscht an die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandradio.de. Ich bin der Volker Findheimer und es verabschieden sich noch
Claudia van Lack
und Martin Meyer.
Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.